Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Vera Kalitzkus, Ethnologin, Mitarbeiterin am Institut für Allgemein- und Familienmedizin der Universität Witten-Herdecke mit dem Schwerpunkt medizinische Anthropologie. Sie haben promoviert über Fragen der Transplantationsmedizin, der Organtransplantation. Ja, da fragt man sich natürlich, Sie als Ethnologin, was hat das eigentlich mit Ethnologie zu tun, die Transplantationsmedizin?
Wie kommen wir überhaupt dazu, den Blick auf die eigene Gesellschaft zu werfen? Vielleicht ein kurzer Ausflug zurück. Ich habe mich während des Studiums schwerpunktmäßig mit Indien beschäftigt, mit dem dortigen traditionellen Medizinsystem, dem Ayurveda, dem Zusammenhang von Körpervorstellungen und Gesellschaftssystem. Und habe da so gemerkt, dass es spannend mal zu gucken, wie stellen sich andere Kulturen, andere Zeiten den Körper vor und zu welchen anderen Schlüssen kommen die als wir, wo es doch vermeintlich so selbstverständlich ist, wie wir sind, wer wir sind, wie wir das empfinden. Und nach Abschluss des Studiums gab es dort am Institut für Ethnologie unter der Leitung von Professor Hauser Schäublin ein Forschungsprojekt mit dem Ansatz, eben den Blick einmal zurückzuwenden auf die eigene Gesellschaft und zu sagen, nicht nur andere haben kulturelle Vorstellungen und sind sozusagen erklärungswürdig oder erklärungsbedürftig, sondern wir können ja auch auf unsere eigene Gesellschaft gucken. Wie ist denn dort, welche Vorstellungen liegen dort in bestimmten medizinischen Richtungen zugrunde? Wie ist unser Verständnis vom Körper, vom Zusammenhang Körper-Identität? Und das haben wir dann eben ausprobiert. Das hat natürlich nochmal andere Schwierigkeiten, birgt das in sich als jetzt eine Studie in einer anderen Kultur. Also man muss ja immer wieder versuchen, sich selbst zurückzunehmen, um das vermeintlich selbstverständlich überhaupt erkennen zu können.
Wir gucken uns selber als fremden Stamm an.
Genau. Und das, ja, das kann auch ein Grenzgang sein, auch wenn es in der eigenen Kultur stattfindet.
Und dazu, um dieses Verhältnis von Körper, vielleicht auch Körper und Seele näher anzuschauen, haben Sie sich die Transplantationsmedizin vorgenommen. Nun habe ich mal geschaut auf der Website der Deutschen Stiftung für Organtransplantation, DSO, die haben eine Befragung gemacht und da ergab sich, 82% in der Bevölkerung stehen positiv zur Organspende und 67, also 2/3 der Befragten wären mit einer Organentnahme nach ihrem Tod einverstanden. Aber nur 12% der Befragten hatten einen Spenderausweis. Ja. Und jetzt muss man diese 55% Differenz erklären mal, 55%, die eigentlich dafür sind, die aber davor zurückschrecken, einen Spenderausweis zu haben. Und Sie haben dazu zu dieser Fragestellung nun ein Buch geschrieben, veröffentlicht in der Reihe Medizin Human im Suhrkamp Verlag mit dem Titel Dein Tod, mein Leben. Und im Untertitel heißt es dann, warum wir Organspenden richtig finden, siehe die Umfrage der DSO, und trotzdem davor zurückschrecken. Ja, was sind die Gründe für dieses Zurückschrecken?
Was ich interessant finde, ist eigentlich die Diskrepanz von diesem positiven Umfrageergebnis und dem, was dann an Ablehnungsrate von Angehörigen auf der Intensivstation dann passiert. Da ja die meisten Menschen keinen Organspendeausweis haben, ist es bei uns so, dass die Angehörigen anstatt der Patienten entscheiden dürfen bzw. müssen. Und da ist es dann eben so, dass es dort eben nicht mehr um eine reine rationale Überlegung geht, bin ich da dafür oder dagegen, sondern da wird man eben mit einer, in Anführungszeichen, neuen Form des Todes konfrontiert. Man hat den Verlust eines Menschen zu verkraften. Und da stellen sich diese Fragen noch mal ganz anders, nämlich nicht aus rationaler Ebene, sondern auf der emotionalen Ebene. Und für mich ist das so ein Hinweis darauf, dass wir medizintechnisch, also von der Technologie her, eine ganze Menge machen können, aber dass wir in vielen Bereichen einfach menschlich nicht so weit sind, dass wir das verkraften können. Und das ist auch das, was mir an dieser ganzen Geschichte wichtig ist, dass die Menschen dazu kommen zu überlegen, so, wie ist das eigentlich, was bedeutet das für mich, kann ich das emotional mittragen, stimmt das mit meinem Verständnis von Menschen, von der Seele, vom Übergang von diesem Leben ins Jenseits mit überein.
Sie haben diese letzte Phase angesprochen, also die Angehörigen sind auf der Intensivstation. Sie wissen nicht, wahrscheinlich wird der Angehörige nicht überleben. Was bedeutet denn jetzt diese Transplantation, die mögliche Transplantation für diese letzte Phase des Abschiednehmens?
Also zunächst sind ja dann die Angehörigen, wenn diese Frage im Raum steht, also der Verdacht auf Hirntod verstärkt sich, dann werden die Angehörigen gefragt, sind sie für oder gegen eine Spende? Was hat der entsprechende Patient gewollt? Und in dem Moment sind sie natürlich, also es ist ja eine sehr wichtige Phase überhaupt im ganzen Trauerprozess. Da ist ihnen schon mal die Zeit, sich mit dem Verlust zu beschäftigen, mit dem, dass hier ein Mensch verstorben ist, ein geliebter Mensch verstorben ist, ist ihnen diese Zeit schon mal ein Stück weit auch genommen. Deswegen ist es für die Hinterbliebenen natürlich gut, wenn sie diese Entscheidung gar nicht treffen müssen, sondern wissen, wie der andere entschieden hätte. Und dann ist es so, wenn die Angehörigen dann Ja gesagt haben, wir sind bereit, dass Organe entnommen werden, muss natürlich eine große Anzahl an Aktivitäten, an medizinischen und pflegerischen Aktivitäten koordiniert werden, damit A, dieser potenzielle Organspender in seinem fragilen Zustand aufrechterhalten wird, der wird ja weiter behandelt, intensivmedizinisch behandelt. Und B, dass eben alles, was zur Ermittlung der passenden Empfänger notwendig ist, auch ablaufen kann. Also da gehören medizinische Untersuchungen dazu, Blutuntersuchung, Gewebetypisierung etc. pp. Also es ist eine riesige Logistik, die da im Hintergrund steht und die möglichst schnell vonstatten gehen muss, damit man nicht Gefahr läuft, dass sozusagen die Körperfunktion dieses potenziellen Spenders eventuell vorher schon entgleisen. Und das ist eben bei der Organspende so, dass diese Organe eben möglichst gut funktionieren sollen. Das heißt, der Zeitraum ist relativ eng. Das heißt, man weiß nicht, wie groß er ist, aber je schneller, desto besser das Resultat.
Es handelt sich ja um einen bestimmten Prozess, in einer Situation, in der man feststellen kann, dieser Angehörige ist tot. Es handelt sich um einen unumkehrbaren Prozess. Mhm. Man spricht von diesem unumkehrbaren Hirntod. Mhm. Aber auf der anderen Seite, einzelne Organe leben noch weiter. Also der Leib an sich ist noch lebendig, aber er kann nicht mehr, die Person kann nicht mehr ins Leben zurückkommen. Ein merkwürdiger Zwischensituation.
Genau. Das ist natürlich die größte Schwierigkeit für die Angehörigen. Und der diskutierungswürdigste Punkt an der Transplantationsmedizin überhaupt, nämlich, dass wir den Hirntod als den Tod des Menschen gleichgesetzt haben. Also man muss sich das so vorstellen, es sind Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden, die sich jetzt rein äußerlich nicht von anderen komatösen Patienten dort unterscheiden würden. Also man kann diesen Hirntod eben nur mittels klinischer Diagnostik überhaupt feststellen. Durch diese intensivmedizinischen Maßnahmen kann es dazu kommen, dass das Hirn schwerst geschädigt ist, aber der ganze restliche Körper noch in seinen Funktionen aufrechterhalten wird. Und das sind dann eben nicht nur einzelne Organe, sondern tatsächlich schon auch ein ganzes Organsystem, was weiter funktioniert. Es gibt jetzt neuere Studien, wo man festgestellt hat, wenn man also hirntote Patienten in diesem Zustand weiter behandelt, weiter beatmet, dass man dann sieht, dass diese Körper trotz allem noch ein hohes Maß an integrativen Fähigkeiten haben. Also das frappierendste Beispiel sind wohl schwangere Frauen im Zustand des Hirntodes, die tatsächlich noch über Monate diese Schwangerschaft sozusagen weiterführen und es tatsächlich auch zur Geburt von lebensfähigen Kindern kommen kann.
Das heißt, der Körper lebt ein Stück weit weiter ohne diese Zentrale des Hirns.
Genau.
Er schafft die Integration, die einzelnen Organe schaffen die Integration untereinander ein Stück weit auch ohne die Zentrale.
Ein Stück weit, ja. Das sind mittlerweile neue Ergebnisse, die Studien belegt haben. Natürlich nicht alle, aber bei einigen hat man gesehen, es ist noch möglich, dass sie in diesem Zustand auch über einen längeren Zeitraum weiter existieren. Wenn ich es jetzt als Ethnologin betrachte oder als Soziologin auch, dann sieht man, dass eben mit dieser Gleichsetzung sozusagen eine Grenzverschiebung stattgefunden hat und es ein Novum ist, dass bei uns in der Gesellschaft nun Menschen bei lebendigem Leib sozusagen als verstorben gelten.
Eine andere Geschichte. Man muss natürlich sicher sein, sozusagen, dass es unumkehrbar ist.
Unumkehrbar
in das ist die Voraussetzung.
Natürlich, unter allen Voraussetzungen, medizinischen Voraussetzungen des Hirntodes, genau. Und da ist die Frage, das berührt ja Grundfesten unseres Selbst- und Weltverständnisses, was da angerührt wird. Es ist keine reine intellektuelle Problematik, sondern da sind wir sozusagen in unseren Grundfesten und unseren Grundüberzeugungen, wie die Welt funktioniert, was der Mensch ist, was Leben und was Tod ist, zutiefst verunsichert.
Und die Angehörigen sind in dieser Extremsituation auf der Intensivstation noch mehr verunsichert, ja. Weil womöglich liegt ein Unfall zugrunde, alles ist sehr plötzlich gegangen.
Genau.
Und nun sehen sie diesen lebenden Körper, wie er atmet. Ein warmer Körper, man kann ihm die Hand geben. Es ist nicht wie beim Toten kalt und starr, sondern ein warm.
Genau.
Und er wird nun als tot erklärt. Das ist wahrscheinlich die Problematik.
Das ist die Problematik. Und zudem diese Angehörigen ja in einer emotionalen Ausnahmesituation sich befinden. Also mir hat es die Mutter eines Jugendlichen so formuliert, der Jugendliche ist auch verunfallt und dann eben in den Zustand des Hirntodes genommen. Und es kam zur Organspende und sie sagt, was sie vermisst im Nachhinein, war die Erfahrung des Todes, des Hinübergleitens. Das ist natürlich in dem Moment, wenn man einer Organspende zustimmt, zwangsläufig nicht möglich. Und andere Hinterbliebene haben mir auch erzählt, dass es eben das war, was für sie so schwierig an dieser ganzen Situation war, dass sie den Tod in dieser Form des Hirntodes nicht zu fassen kriegen.
Wir tun uns vielleicht ohnehin schwer im Verhältnis mit Sterbenden. Früher gab es ja mal diesen Kult in Anführungszeichen, dass es ein bestimmtes Sterbezimmer gab und der jetzt gerade dabei war zu sterben, also es ist ja ein Prozess dieses Sterbens, nicht eine Deklaration von einer Sekunde auf die andere, sondern ein Prozess, dem hat man dann 2-3 Tage gegeben in diesem Sterbezimmer, sei es nun, die Vorstellungen sind unterschiedlich, dass die Seele aus dem Körper tritt, sei es aber auch für die Angehörigen, um da Abschied zu nehmen zu können. Das heißt, es war ein längerer Prozess, sogar von Tagen.
Ja.
So der frühere Kult, das wird heute kaum praktiziert, obwohl es, glaube ich, möglich wäre.
Es ist möglich. Also es ist auch heute möglich, nach dem Tod auch eine Aufbahrung auch zu Hause zu haben über einen bestimmten Zeitraum, also 1-2 Tage. Ich habe jetzt die genaue Stundenzahl nicht im Kopf. Auch wenn man im Krankenhaus beispielsweise verstorben ist, kann man denjenigen dann nochmal nach Hause holen. Und ich habe es selbst miterlebt und habe gemerkt, dass es einfach ein großes Geschenk für alle Beteiligten sein kann, sich wirklich damit dem Stand zu halten. Es ist ja etwas, wo man jetzt nicht freudig drauf zugeht, sondern sagt, okay, ich setze mich dem bewusst aus, der Konfrontation mit dem verstorbenen Menschen. Ich habe es als sehr hilfreich erlebt, um überhaupt zu begreifen, dass dieser geliebte Mensch nun nicht mehr da ist. Und es hat natürlich die drumherum, also so war es in unserer Erfahrung, die Menschen drumherum auch näher gebracht. Es werden Geschichten ausgetauscht. Es ist ja nicht nur traurig. Es wird besprochen, wie soll's ablaufen? Wie gehen wir weiter vor? Wie war die letzte Zeit?
Also alte Konflikte kommen nochmal hoch.
Alte Konflikte können auch nochmal hochkommen. Und diese Zeit gemeinsam zu haben und auch mit der Verstorbenen zu haben, um sowas nochmal zu klären, das ist eine ganz, ganz besondere, eine sehr wertvolle Zeit.
Eine existenzielle Zeit.
Eine existenzielle Zeit, ganz, ganz eindeutig, ja.
Ja. Und da stellt sich ja wiederum die Frage nach Körper und Leib und Seele, also diese kulturellen Fragestellungen. Ja, was ist da eigentlich mit der Seele in dieser Situation? Jetzt gehen wir zurück zur Intensivstation, wo alles ganz schnell gehen muss. Falls es eine Seele gibt, wir wollen es mal unterstellen, wo bleibt die denn? Eben, was sagt die Medizin dazu?
Die Medizin sagt da nichts dazu, weil sie die Seele ja auch noch nicht gefunden hat und dementsprechend auch sagt, sie kann dazu nichts sagen. Also diejenigen, die sich mit der Seele auskennen, also bei uns in der Gesellschaft, die beziehungsweise dafür zuständig sind, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, die Kirche, also die katholische und evangelische Kirche, die haben sich eindeutig zur Organspende als Akt der Nächstenliebe bekannt und gesagt, dass etwaige Seelenvorstellungen und so weiter, ist auch die Problematik der Wiederauferstehung nach dem Tode, dass das dort also keine nicht störend dazwischen kommt. Trotz allem gibt es ja viele Menschen, deren Empfindung eine andere ist und die genau diese Ruhe und diese Zeit des Abschiednehmens, des Hinübergehens, wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es einfach nicht und ich finde es trotz allem wichtig, auch wenn wir es nicht wissen, dass wir diesem Thema Raum geben und den Menschen Raum geben, dass sie dorthin denken, was wäre in diesem Zusammenhang für mich wichtig.
Ja, wir wollen diesen Fragen gleich noch etwas Raum geben, vielleicht wenn wir einige Takte Musik hören. Mhm. Frau Kalitzkus, was haben Sie uns als erstes mitgebracht?
Ja, ich habe ein Lied mitgebracht von den 17 Hippies. Das ist eine Band aus Berlin. Ich mag sie sehr gern, weil sie voller Lebensfreude sind und Konzerte von ihnen einfach wirklich in die Beine gehen und man eine richtig gute Zeit dort haben kann. Das Stück, was wir jetzt hören, ist ein eher getragenes, trauriges Stück, ein altes bulgarisches Volkslied. Dem Thema denke ich doch auch angemessen.
Im heutigen Doppelkopf auf HR2 Kultur ist zu Gast die Ethnologin und Transplantationsforscherin Eva Kalitzkus. Gastgeber ist Konrad Ley. Frau Kalitzkus, Sie hatten sich ja auf mehreren Ebenen mit Sterben und Tod auseinandergesetzt. Zunächst in der indischen, ayurvedischen Medizin, dann beim Thema Transplantation. Und dann haben Sie auch noch eine Ausbildung gemacht zu ehrenamtlichen Hospizmitarbeiterin und haben in einem Sterbehospiz gearbeitet. Können Sie aus Ihren Erfahrungen da berichten, aus dem Hospiz?
Also die Entscheidung, dass ich mich dort zur ehrenamtlichen Mitarbeiterin ausbilden lasse, habe ich im Prinzip nach der Forschung zur Organtransplantation beschlossen, weil ich wissen wollte, wie sieht denn das andere Sterben aus? Ich hatte mich so viel damit beschäftigt, wie sozusagen Sterben unter intensivmedizinischen Bedingungen aussieht. Und ich wollte wissen, was ist der Unterschied zum herkömmlichen und was kann man dort tun? Wie kann man den Menschen dort helfen, sie begleiten? Und ich war sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Also wir dort in diesem, als Ehrenamtliche haben ambulante Begleitungen gemacht und ich habe die Zeit, die ich Menschen auf dieser letzten Wegstrecke begleiten durfte, als sehr, sehr wertvoll erlebt. Weil man es, diejenigen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, werden das nachvollziehen können, weil man eigentlich in so eine Art anderen Raum mit diesen Menschen eintritt. Vieles ist nicht mehr wichtig. Es geht wirklich nur noch um Wesentliches und eigentlich um eine direkte Begegnung.
Vor diesem Hintergrund der begrenzten Lebenszeit, was bedeutet da eigentlich das Wort Hoffnung?
Da bedeutet Hoffnung eigentlich alles. Und ich bin immer noch sozusagen damit am Arbeiten, was diese Hoffnung eigentlich ist. Es gibt von Erich Fromm so ein schönes Zitat, das heißt, hoffen bedeutet jeden Augenblick bereit zu sein für das noch Ungeborene und trotzdem nicht zu verzweifeln, wenn es zu Lebzeiten nicht zu Geburt kommt. Und das, finde ich, trifft es sehr, sehr gut, was Hoffnung sozusagen in der letzten Wegstrecke eines Lebens bedeutet. Dass man trotz allem voller Hoffnung ist auf das, was noch kommt, was an Begegnung möglich ist und was danach kommen wird.
Insbesondere wird es ja auch darum gehen, ein Stück weit mit sich selber klarzukommen, zur Ruhe zu kommen. Ja. Also anders als auf der Intensivstation, worüber wir gerade gesprochen haben, zur Ruhe zu kommen, den Blick auf das Wesentliche zu schärfen, sind ja ziemlich andere Bedingungen dann auch in einem Hospiz.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein anderes Sterben als auf einer Intensivstation. Das ist nun kein böser Wille der Hightech-Medizin, sondern einfach sozusagen von den Fakten her gegeben. Was auch nicht heißt, dass jemand unter intensivmedizinischen Bedingungen nicht auch ein gutes Sterben haben kann, dass man dort für Bedingungen sorgt, die möglichst so sind, dass es auch für die Angehörigen in dieser letzten Zeit gut ablaufen kann.
Jedenfalls spielt aber da die Begegnung, die zwischenmenschliche Begegnung eine sehr große Rolle. Es gibt ja heute in der Medizin insgesamt wieder neue Bestrebungen, also jetzt nicht nur bei Todkranken, sondern insgesamt mehr wieder auf die Erzählung zu setzen im Verhältnis von Arzt und Patienten. Man spricht dann regelrecht von einer narrativen Medizin im Gegensatz zu einer verobjektivierten, evidence-based heißt es ja dann, Medizin. Ja. Die narrative Medizin, also bei der es um die Erzählung des Patienten geht und der Arzt auch ein Stück weit ein Subjekt ist, nicht alles objektiviert ist. Was kann denn eigentlich diese narrative Medizin, bei der die Erzählung im Mittelpunkt steht, was diese verobjektivierte Medizin nicht kann?
Die narrative Medizin ist mit ein Weg, eine Brücke herzustellen zwischen dem medizinischen Wissen, der Sichtweise des Arztes, der Ärztin und der Erfahrungen und der Überzeugungen von Patienten. Also jede Krankheit gibt es ja nicht als einzelne Identität, sondern sie zeigt sich ja immer in einem Menschen. Und es geht darum zu gucken, wie kommt dieser einzelne Mensch mit seiner Erkrankung in seinem Leben zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben, wie kommt er damit klar? Und da hat sich einfach gezeigt, dass wenn man den Patienten die Möglichkeit gibt, etwas zu erzählen aus ihrem Leben, und man darf das nicht falsch verstehen, dass das gleich Stunden dauern kann, das ist ja immer so ein bisschen die Angst, die man auch im medizinischen System hat, weil Zeit natürlich eine wichtige Ressource ist, dass da ganz viel an Ressourcen sich zeigen kann, die in diesem Leben da sind. Da werden natürlich dann auch Sinnfragen gestellt, wenn es um schwere Krankheiten geht. Und darüber in den Austausch zu kommen, kann zum einen helfen, dass man auch therapeutische Maßnahmen herausfindet, die eben für diesen Patienten gerade passend sind. Aber sie sind natürlich auch ganz wichtig, um überhaupt eine Beziehung zwischen Arzt und Patient herstellen zu können. Und die ist, wie wir wissen, ja von großer Bedeutung, wenn es um Heilung und Gesundwerdung geht.
Diese Ressourcen zur Lebensbewältigung müssen ja nicht heißen, dass die Krankheit dadurch verschwindet.
Nein.
Sondern erstmal, dass man eine Beziehung zu dieser Krankheit bekommt.
Ja.
Wobei man ja die Krankheit dabei auch nicht so verklären sollte, als
nein,
ob sie jetzt eine
tun.
Sinngebung
nein,
dadurch nein. entstünde.
Also das ist auch eine große Schwierigkeit in diesem Bereich, dass so die Sinnfrage, die sich ja viele Menschen stellen, wenn sie denn vom Schicksal mit einer Krankheit schwer getroffen sind, dass diese Sinnfrage nicht mit einer Schuldfrage verwechselt werden darf, sondern es eher für Patienten hilfreich sein kann, zu sagen, so Kien, jetzt habe ich die Krankheit und was heißt das denn jetzt in meinem Leben? Was wollte ich schon immer machen? Wo soll es denn hingehen? Also eher so im Sinne eines Aufrüttelns oder auch im Sinne eines und was ist gerade jetzt noch möglich?
In einem der Aufsätze, die Sie zu diesem Thema geschrieben haben, da sprechen Sie von der Lebensmelodie, die es da von Neuem zu entdecken gilt.
Ja, genau. Das ist von Li Shan, eine Aussage, der viel mit Krebspatienten gearbeitet hat. Und eben versucht dieses, was in uns oftmals so verschüttet ist im Alltag, in all den Zwängen, in denen wir drin sind, tatsächlich nach innen zu spüren und zu gucken, was ist dort, was klingt in mir an und was möchte ins Leben kommen und was ist sozusagen auch das Einzigartige, was ich als dieser Mensch, der ich hier bin, ins Leben bringen möchte. Und da sind wir auch schon an dem Punkt, wo ich dann im Prinzip weitergeguckt habe, wo ich gesagt habe, muss man erst warten, bis ein Unglück trifft, kann man nicht vorher schon gucken, wo möchte ich eigentlich hin und gibt es Möglichkeiten, mein Leben bekömmlicher, intensiver, für mich befriedigender oder für einen größeren Zweck her zu gestalten.
Ja, und dazu haben Sie noch eine andere Ausbildung gemacht, nämlich eine Ausbildung als Mentorin für wertorientierte Persönlichkeitsbildung. Das müssen Sie uns jetzt erklären. Wertorientierte Persönlichkeitsbildung. Also wir haben jetzt Abschied genommen von der Krankheit, sondern wenden uns dem gesunden Leben zu. Und plötzlich sehen wir, da gibt es auch Lebensmelodien und da gibt es auch was zu verhandeln drüber.
Da gibt es auch was zu verhandeln und da gibt es auch was innerlich zu entdecken. Das ist eine Methode, die geht zurück auf Dr. Uwe Böschemeier, der dieses Institut für Existenzanalyse und Logotherapie in Hamburg bzw. Lüneburg hat. Und was wir dort machen, ist im Prinzip mit Menschen zu arbeiten, die ihren Blick nach innen wenden wollen, die auf dem Weg sind, eine innere Entwicklung anstoßen zu wollen, die durch einen Schicksalsschlag, sei es durch Trennung, sei es durch Arbeitsplatzverlust, wie auch immer, eine Sinn- und eine Neuorientierung in ihrem Leben suchen. Und das finde ich einfach eine wunderbare Form der Arbeit, Menschen auf diesem Weg zu begleiten und mit ihnen zusammen zu gucken, wo ist das, was wirklich in dir ins Leben kommen möchte.
Dieser Blick nach innen, der hat ja leicht so ein bisschen was Poetisches an sich und in Richtung poetisch geht ja auch die nächste Musik, die Sie vorgeschlagen haben, von dem sogenannten Rilke-Projekt. Was ist denn das Rilke-Projekt?
Das ist ein Projekt, das die Gedichte von Rilke vertont hat und ich bin davon sehr beeindruckt. Also das, was ich jetzt hier ausgesucht habe, das ist das Gedicht Götter, gelesen von Otto Sander. Und wunderschön finde ich da diese eine Zeile am Schluss. Die Welt steht auf mit euch, damit meint er die Götter, und Anfang glänzt an allen Bruchstellen unseres Misslingens. Und das hat für mich auch wieder ganz viel mit Hoffnung zu tun, nämlich zu sehen, wir sind ja in diesem Leben, wir können ja nur unser Bestes versuchen und oftmals gelingt es nicht. Das wird jeder in seinem Leben erfahren haben. Und dass es nicht darum geht, dass alles immer gelingen muss, sondern dass wir dabei bleiben, dass wir es versuchen und dass sich auch im Scheitern sozusagen dieser Funke zeigen kann.
Der Funke des Anfangs glänzt selbst noch im Hospiz.
Genau, vielleicht gerade dort.
Dann hören wir jetzt ein Stück aus dem Rilke-Projekt. Götter.
O Götter, Götter, die Welt steht auf mit euch.
Die Welt steht auf mit euch. Die Welt steht auf mit euch.
Die Welt steht auf mit euch. Die Welt steht auf mit euch. Jetzt wäre es Zeit, dass Götter treten aus bewohnten Dingen und dass sie jede Wand in meinem Haus umschlägen. Neue Seite.
Die Ethnologin Vera Kalitzkos ist heute Doppelkopfgast auf HR2 Kulturgastgeber ist Konrad Ley. Frau Kalitzkos, ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Organtransplantation zurückkommen. Jetzt aber vielleicht vor einem etwas allgemeineren Hintergrund. Ja. Das Problem ist ja vielleicht, dass da auf der einen Seite diese wirklich tollen medizinischen Leistungen sind, wo innerhalb von ganz kurzer Zeit etwas vonstatten gehen muss. Im Grunde eine logistische Meisterleistung, wo auf der einen Seite das Organ entnommen wird, ein Hubschrauber startet, einige Stunden fährt, einige hundert Kilometer fährt, zum anderen Krankenhaus fährt, dort mit dem Köfferchen die Ärzte den Hubschrauber entsteigen und in kürzester Zeit dieses Organ dann wieder einpflanzen. Also eine logistische Meisterleistung, eine tolle Leistung der Medizin. Und auf der anderen Seite, wir haben davon gesprochen, die Angehörigen, die da am Krankenbett stehen, das zu einem Sterbebett geboren ist und mit ihren Emotionen nicht zurechtkommen. Es scheint so, dass die Medizin so weit vorangeschritten ist, dass wir im Grunde nicht mehr so richtig mitkommen.
Wir hinken sozusagen mit unseren Gefühlen, unserem Verständnis und unserem Menschsein hinter dem her, was technisch möglich ist. Das ist ein großes Problem daran. Und da zeigt sich ja auch die Begrenzung der Transplantationsmedizin, nämlich nicht in ihrer Technologie, sondern in dem, was von der menschlichen Seite, vom menschlichen Faktor her, in Anführungszeichen, möglich ist. Und da merkt man, dass es Grenzen gibt dessen, was Menschen bereit sind, mit zu tragen für das eigene Überleben, aber auch für das Überleben anderer oder was sie mittragen können. Und manches kann nicht mitgetragen werden und da gibt es einfach eine Grenze. Und mir wäre es wichtig, in der gesellschaftlichen Diskussion diese Problematik tatsächlich auch anzuerkennen und Menschen, die für sich sagen, nein, ich kann und möchte das nicht, aus den und den Gründen, die nicht moralisch zu verurteilen und zu sagen, es ist de facto moralisch höher stehend, wenn man zustimmen möchte. So hat es leider Gottes der Nationale Ethikrat in seiner Stellungnahme von 2007 gemacht. Und das finde ich eine sehr unglückliche Entwicklung, weil ich nie glaube, dass sie weder den Menschen auf der Empfänger- noch auf der Spenderseite gerecht wird.
Na, wir sehen ja diese Lücke zwischen Angebot und Nachfrage, als ob es sich hier um den Markt handelt.
Ja.
Also die Nachfrage nach Organen und man kommt gar nicht hinterher. Man bräuchte eigentlich sehr viel mehr. Die Lücke ist schmerzhaft und entsprechend gibt es diese Aufrufe der Deutschen Stiftung für Organtransplantation, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Bitte spendet doch mehr Organe. Aber es wirkt so merkwürdig verkrampft, so bemüht. Und man merkt, dahinter steckt ja in Wirklichkeit ein Problem. Das ist jetzt nicht nur eine Frage einer Kampagne, der man seinerseits nun mit technischen Mitteln beikommen könnte, sondern man sollte sich dem Problem nähern.
Ja, also vielleicht da noch ein Wort zu den Menschen, die auf ein Organ warten. Da ist es ja so, dass sie nun auch in einer sehr schwierigen, sehr extremen Situation leben, nämlich mit dem, also beispielsweise bei Herz- oder Lebererkrankten wirklich fast tagtäglich ums Überleben kämpfen zu müssen, wenn es ihnen wirklich schlecht geht und zugleich zu wissen, ich warte im Prinzip auf den Tod eines anderen Menschen. Das ist ja eine psychische Belastung. Natürlich haben die potenziellen Organempfänger oder die Empfänger natürlich keine Schuld an dem Tod dieser anderen Menschen. Aber die Schicksale sind nun mal aufs Engste verknüpft, was auch emotional schwierig sein kann.
Dein Tod, mein Leben, haben Sie formuliert in dem Buchtitel. Ja.
Wie gesagt, natürlich für die Menschen, die es für sich spüren, dass sie wirklich also so schwerst erkrankt sind, dass sie merken, so mein Lichtlein flackert. Unser Überlebenswille ist der allerstärkste. Das ist klar. Und ich denke, dass die Grundkrux tatsächlich der Transplantationsmedizin das ist, oder beziehungsweise die Triebkraft ist natürlich unser Lebenswille und die Problematik, unsere Angst vor der Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, mit dem eigenen Sterben. Und das gilt für beide Seiten.
Und entsprechend sind die Reaktionen dann auch der Organempfänger sehr unterschiedlich. Die einen sehen es als neuen Frühling an, als ein zweites Leben, feiern den sogenannten zweiten Geburtstag Und andere empfinden dieses transplantierte Organ ja regelrecht als fremd, als ob ihr Körper, als ob sie selber ein Stück weit jemand anders geworden sind. Plötzlich andere Vorlieben bekommen, vielleicht auch das Geschmacksempfinden unterschiedlich geworden sind. Gibt es denn so eine Art wie Zellgedächtnis, was sich über dieses transplantierte Organ hinüber in den neuen Körper rettet?
Also die Theorie gibt es, dass es das gibt. Inwieweit die nun zutreffend ist oder nicht, übersteigt meine Kompetenzen. Aber für mich als Ethnologin ist es natürlich einfach schon mal interessant, dass die Vorstellung vorhanden ist. Es gibt auch Studien im Falle von Herztransplantationen so, die belegen, dass 6% von Herzempfängern ungefähr sich in ihrer Identität durch das transplantierte Organ verändert fühlen.
Die Fragestellung geht ja im Grunde an alle, die mit dieser Organtransplantation zu tun haben. Natürlich an Organspender und Organempfänger, aber auch an alle im Krankenhaus Tätigen, an Ärzte, an Schwestern, an Pflegern. Sie haben nun hier einen Patienten, der nun mal, so wie die Dinge stehen, nicht mehr zu retten war. Für Ärzte natürlich eine narzisstische Kränkung, aber für alle Beteiligte natürlich schwierig. Bisher haben wir mit dieser sterbenskranken Person gesprochen. Wir haben uns dieser Person zugewandt, sie als Subjekt gesehen. Und jetzt, was soll ich denn jetzt plötzlich machen? Was soll der Pfleger machen? Was soll die Schwester machen? Ja. Soll sie denn nicht mehr mit ihm sprechen, weil nun die Ärzte festgestellt haben, irreversibler Hirntod?
Ja.
Wie soll ich mich ihm gegenüber verhalten?
Ja, also da sind gerade, das kommt auch häufig zu kurz, gerade die Krankenschwester und Pfleger auf den Intensivstationen natürlich in einer besonders prekären Situation. Denn es ist ja so, dass sie auch komatöse Patienten darauf hinweisen, was nun der nächste Schritt ist, wie sie behandelt werden und so weiter. Und wenn sich dieser Patient rein äußerlich vor und nach der Hirntoddiagnostik nicht unterscheidet, reden viele mit diesen Patienten einfach weiter. Auch aus Respekt vor diesem Menschen, der dort liegt und natürlich auch aus Respekt vor ihrer eigenen Arbeit. Wenn in dem Moment Angehörige mit dazukommen, ist das natürlich nochmal eine große Problematik. So, Mensch, die sprechen ja noch mit ihm, ist er vielleicht doch nicht tot. Also da sieht man schon, wie schwer das ist, mit diesem Grenzzustand wirklich klarzukommen und wie schwierig das ist, das tatsächlich auch als tot zu akzeptieren und zu leben. Eine weitere Problematik, die da noch mit dazukommt, ist ja auch, wir wissen, Schwestern und Pfleger haben wenig Zeit, also der Arbeitsdruck und der Zeitdruck gerade in der Intensivmedizin und im pflegerischen Bereich ist ja sehr hoch. Und sie müssen für die Pflege eines potenziellen Organspenders oftmals mehr Zeit investieren als für die Pflege ihrer anderen intensivmedizinisch betreuten Patienten. Und das ist natürlich auch ein ethischer Konflikt. Wem gilt denn meine Sorge, meine Fürsorge nun in erster Linie?
Hier kümmere ich mich ja nur noch um diese Organe, eigentlich gar nicht mehr um den gesamten Menschen und um den soll ich mich mehr kümmern als um den anderen, den ich als lebend ansehe.
Das kann für eben für Schwestern und Pfleger auch ein innerer Spagat sein, den sie dort aushalten müssen.
Zum Glück ist es aber so, dass sehr viele Organempfänger das natürlich als sehr positiv empfinden. Wir haben davon gesprochen, sogar als ein zweites Leben empfinden, dass sie eigentlich sehr dankbar sind darüber, dass alles so gut über die Bühne gegangen ist. Ja. Und wir hoffen, dass es auch so ist. Sie möchten dankbar sein. Und nun kommt eine andere Frage. Dankbarkeit setzt ja immer ein Gegenüber voraus. Wem gegenüber soll ich dankbar sein? Ich kann Gott gegenüber dankbar sein. Da habe ich ein metaphysisches Gegenüber, aber ich brauche ein Gegenüber. Am besten ist natürlich ein menschliches Gegenüber, dem ich direkt den Dank aussprechen kann. Wie ist es hier in diesem Fall?
Ja, das ist natürlich auch ein Problem, denn direkt Danke sagen kann man natürlich nicht, denn die Organspender sind verstorben. Und zwischen Spender- und Empfängerseite herrscht in Deutschland strikte Anonymität, wie auch in den meisten Ländern. Viele Patienten helfen sich damit, dass sie sich dann für die Sache der Organspende beispielsweise engagieren oder sich für andere in der Patientenbetreuung einsetzen, Wartepatienten betreuen oder anderweitig versuchen, ihren Dank sozusagen an die Gesellschaft oder an andere Menschen wieder zurückzugeben. Es ist einfach auch ein Zeichen dafür, dass die Transplantationsmedizin keine Behandlungsform ist wie jeder andere auch. Also es wird ja gerne so dargestellt, dass es diese Organe wie therapeutisches Mittel sind, wie ein künstliches Hüftgelenk auch. Wenn man mit den direkt Betroffenen spricht, merkt man, nein, da hängt eine andere Ebene noch mit dran. Ich spreche da dann gerne von der Leibebene, die eben zeigt, dass an diesen Organen oder durch die Transplantationsmedizin eben auch Schicksalsverbindungen geknüpft werden zwischen Leben, die von Menschen, die sich vorher nie kennengelernt haben, die sich nie kennenlernen werden. Und dass es auch gilt, diese emotionale Seite wirklich Beachtung zu schenken. Vielleicht als ein Hinweis, diejenigen, die Möglichkeit hatten, zum Beispiel stellvertretend anderen Angehörigen von Organspendern Danke zu sagen, die haben das als sehr hilfreich, als sehr entlastend auch erlebt, dadurch, dass dann was zum Abschluss gekommen ist, dass sozusagen einmal sie das wirklich äußern konnte. Und die Dankbarkeit steht bei den Organempfängern, mit denen ich gesprochen habe und was ich bisher so mitbekommen habe, natürlich deutlich im Vordergrund. Denn man weiß, wie eng es gewesen ist und man weiß, wie viele Menschen das Glück nicht haben und vorher versterben.
In den Vereinigten Staaten ist es ja zum Teil anders geregelt. Mhm. Dort können sich Spenderfamilie und Empfänger treffen. Welche Erfahrungen gab es damit?
Also das findet dort auf beider Seite, wenn beiderseitiger Wunsch geäußert wird, kann es dort stattfinden, unter psychologischer Betreuung allerdings. Und die Erfahrung, die dort gemacht wurde, war größtenteils, bis auf wenige Ausnahmen, sehr positiv. Eben dadurch, dass die Angehörigen gesehen haben, was es bewirkt hat, dass sie zur Organspende Ja gesagt haben, dass sie all diese Schwierigkeiten und Belastungen, die eine Organspende zweifellos bedeutet, auf sich genommen haben. Das kann tröstlich sein. Es gibt noch mal ein anderes Bild auf den Verlust, auf die Situation ohne diesen Verwandten, der verstorben ist. Und für Organempfänger war es eben sehr hilfreich, sehr tröstlich, das Gefühl zu haben, so dieses Organ wurde mir tatsächlich gegönnt. Ich kann Danke sagen, ich kann wie auch immer, in welcher Form auch immer, etwas zurückgeben und sei es nur mit einem Danke und das ist sehr viel wert.
In Deutschland haben wir diese Form nicht aufgrund der Anonymisierung, aber man könnte sich, da diese die Begleichung der Dankeschuld ja eine sehr wichtige Sache ist, könnte man sich vielleicht andere Formen vorstellen, wie man auf anonymisierte Weise trotzdem Dankeschön sagen
kann. Ja, also die Möglichkeit gibt es ja auch, dass Organempfänger einen anonym gehaltenen Dankesbrief an die Angehörigen ihres Organspenders schreiben, der dann über die Transplantationszentren entsprechend übermittelt wird. Die gucken dann nochmal nach, steht da auch nichts drin, was auf die Identität hinweisen könnte. Die Möglichkeit gibt es. Ich weiß jetzt leider nicht, wie häufig die genützt wird. Ich hatte in einem Artikel mal von einem Organempfänger gelesen, der gesagt hat, Mensch, ich weiß nicht, dann reiße ich doch wieder alte Wunden auf und dann müssen die wieder alle an all das denken, was passiert ist. Und man weiß natürlich nicht, wie die Situation bei den Hinterbliebenen aussieht, aber man kann davon ausgehen, wenn es ein geliebter Mensch war, dann ist er auch nach 1, 2, 3 Jahren natürlich nicht vergessen. Also diese Tatsache ist sowieso präsent. Da kann man nichts aufrühren, was einfach als Trauer, als Verlust sowieso schon da ist. Man kann es natürlich auch auf andere Weise machen. Es gibt eine Seite im Internet, die heißt www.dankdemorganspender. Da können Organempfänger eben kleine Geschichten darüber schreiben und das sozusagen als Botschaft hinaussenden. Und auch das kann sehr, sehr tröstlich sein und ist einfach auch eine Anerkennung dessen, was die Menschen in dieser ganzen Situation auf sich genommen haben.
In Ihrem Buch berichten Sie etwa auch über Sportveranstaltungen von Transplantierten, bei denen dann auch Angehörige auftreten. Das fand ich sehr beeindruckend.
Also es gibt Sportveranstaltungen für Organtransplantierte, die natürlich eindrücklich bezeugen, was nach einer Transplantation auch möglich ist und mit welcher Freude diese Menschen dabei sind. Das ist bei aller Problematik, die mit der Transplantationsmedizin auch noch mit einhergehen, natürlich unbenommen. Ich durfte die deutsche Mannschaft damals nach Sydney begleiten zu den Weltspielen der Organtransplantierten. Das gibt es auch. Und dort kam es zu ganz rührenden Szenen, weil Angehörige von Organspendern sozusagen die Medaillen überreicht haben. Und die eine Szene war, dass ein Mann seine Goldmedaille sozusagen an die Mutter eines Organspenders wieder zurückgegeben hat und gesagt hat, so das, was ich von Ihnen respektive, also in Stellvertretung für andere bekommen habe, das ist das eigentliche Geschenk. Und auch da hat man gemerkt, dass diese Dimension des Gebens und Nehmens und wieder etwas Zurückgebens einfach menschlich sehr, sehr wichtig ist und ja sozusagen auch der Kitt unserer Gesellschaft ist. Das hat schon der Soziologe Simmel gesagt. Und es einfach wunderbar ist, wenn man sich Wege überlegt, wie das dann tatsächlich auch vonstatten gehen kann.
Für Ethnologen ist es ohnehin ein bekanntes Thema.
Ja, die Gabe für Ethnologen ist das ein bekanntes
Gegengabe.
Thema,
genau. Ja, vielleicht noch ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Die Technik wird ja auch weitergehen und ich habe gehört, dass manche Ärzte gar überlegen, ganze Körperteile zu transplantieren. Ja, in welche Richtung wird es denn da gehen? Es kann einem ja beinahe schummrig dabei werden, was da alles transplantiert werden soll in der Zukunft. Und es hört sich beinahe ein bisschen nach Science Fiction an. Hände, Arme, Penis, Kopf. Also was, und man fragt sich da erst recht, was macht eigentlich den Menschen aus?
Was macht den
wenn
Menschen
eines,
aus?
Wenn eines Tages es technisch möglich sein sollte, den Kopf eines Menschen zu transplantieren und ist der Kopf dann das Herz des Menschen? Wie soll das weitergehen?
Ja, also Hände, Arme, Penis wird ja schon gemacht, das gibt es schon. Und gerade wenn es an die Transplantation von äußeren Gliedmaßen geht, wird man natürlich nochmal ganz anders mit dieser Identitätsfrage konfrontiert. Und da wird es so handgreiflich, möchte ich fast sagen, wie die Identität des Spenders also wir wissen ja, wie das mit Händen ist, die erzählen eine Geschichte. Nirgendwo kann man so gut diesen Menschen wiedererkennen. Also das wirft noch natürlich, was die Integration oder die Annahme dieser Extremitäten angeht, natürlich nochmal ganz, ganz andere Fragen auf. Wenn wir dann mit der Geschichte noch weitergehen, also es gibt immer einen Wissenschaftler, der durch die sozusagen mit schöner Regelmäßigkeit dann wieder durch die Presse geistert und diese Kopftransplantationen vorhat, wie auch immer das vonstatten gehen sollte, ob es überhaupt passiert, wir werden mit all diesen Entwicklungen, je weiter sie fortschreiten, immer wieder zurückgeworfen auf die Grundfrage, was ist unser Verständnis vom Menschen? Wie definieren wir ihn? Wie schätzen wir ihn ein? aus welchen Komponenten, in Anführungszeichen, setzt er sich zusammen? Geist, Seele, Psyche, was verstehen wir darunter? Und aus meiner Sicht ist es so, dass auch mit all dieser modernen Forschung im Prinzip diese Grundfrage immer noch schwieriger wird zu beantworten. Also man hatte erst das Gehirn. Wie sieht es mit dem Gehirn aus, wenn dort Fremdgewebe eingepflanzt wird zu therapeutischen Zwecken? Dann sind wir ja sozusagen am Kern der Sache dran. Dann gibt es bestimmte Bereiche des Gehirns, die weniger mit der Identität und der Psyche zu tun haben als andere. Aber wo ist da die Grenze? Also da wird es einfach immer schwieriger. Und ja, es bleibt offen, in welche Richtung wir da gehen.
Mit diesem versöhnlichen Schlusswort wollen wir unsere heutige Diskussion beenden. Vera Kalitzkos, die Ethnologin aus Göttingen, ist heute zu uns nach Frankfurt ins Studio gekommen. Vielen Dank, Frau Kalitzkos.
Gerne.
Was hören wir zum Schluss noch?
Wir hören nochmal ein Stück aus diesem Rilke-Projekt, und zwar diesmal von Mario Adorf gelesen. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen. Und wir hatten ja schon Poesie angesprochen, dass sie auch auf die Bereiche hinweisen kann, die wir rational eben nicht verstehen, und sozusagen auf das dahinter oder auf das noch andere Mögliche verweisen. Und das finde ich in diesen Gedichten von Rilke auch wieder. Und das geht eigentlich nochmal zurück zu diesem Thema, dass wir versuchen, unser Leben bestmöglichst zu leben und wir aber eigentlich nicht wissen, wird es gelingen oder nicht und wo die Reise letztendlich hingeht.
Dann hoffen wir das Beste. Vielen Dank, sagt Konrad Ley. Und zum Schluss nochmal das Rilke-Projekt.
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.